Hallo und herzlich willkommen zu EMP Pod of Pop, der Pop-Culture-Talk mit Rock-Artists hier bei EMP Pod of Rock. Ich bin euer Host Sandro und ich freue mich heute über eines meiner Lieblingsthemen sprechen zu können, nämlich Star Wars. Und dazu habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen, nämlich Meister Chris Hermsdörfer von Beyond the Black. Chris, wie geht's dir und was tust du gerade, Far Far Away?
Far Far Away in a galaxy north in Germany. In Norwegen bin ich gerade. Wir spielen heute ein Festival. Ja, natürlich möge die Macht mit euch sein. Und auch ich freue mich sehr natürlich über dieses Thema mit dir heute quatschen zu dürfen. Das wird endlos, glaube ich.
Ja, mal schauen, wie wir ausschweifen werden. Aber das hat sich ja auch so ein bisschen angekündigt jetzt schon. Ne? Wir hatten jetzt mehrfach miteinander zu tun, zum Release eures letzten Albums ja auch. Also haben wir schon so ein bisschen über Popkultur-Themen und Co. geredet und eben auch über Star Wars, weil es dann ein bisschen auch um die 80s ging. Und dann letztens hast du uns ja auch im Headquarter besucht für ein Fotoshooting. Und EMP-Fans und Kunden werden das sicherlich auch schon in unserem Webshop oder auf Social Media mal gesehen haben, dass du da dich in verschiedene coole Outfits geworfen hast für uns. Unter anderem nämlich diverse Star Wars-Merch. Weil ja jetzt auch Star Wars Day ist am 4. Mai und dann kommt ja bald auch ein neuer Film und so. Und deswegen dachten wir, hey, da müssen wir dem Ganzen jetzt nochmal die Krone aufsetzen und mit dir auch wirklich über die Materie sprechen.
Sehr gern.
Und da würde ich sagen, machen wir das einfach mal hier. Und ich fange mal ganz entspannt mit einer Eisbrecherfrage an und frage, helle oder dunkle Seite, Chris?
Ja, eine beliebte Frage natürlich. Ich würde am liebsten antworten grau. Aber tatsächlich, glaube ich, fühle ich mich doch am Ende wie Luke doch eher der hellen, der Jedi-Seite zugeordnet. So cool die dunklen Typen auch alle aussehen meistens und irgendwie sind, aber mein Traum war es immer, ein Jedi zu sein.
Ist das so? Okay. Ist interessant, weil wir hatten vor ein paar Jahren auch mal mit Winston von Parkway Drive gesprochen. Ja. Zum Thema Star Wars, er ist nämlich Riesenfan und leidet darunter, dass niemand in der Band dieses Fandom teilt.
Das teilen wir und hier auch, ja. Ich habe ja zumindest Kai. Kai ist ja noch bei uns im Bunde.
Ja, und der ist auch ein bisschen Fan, meinst du?
Ja, der ist schon auch. Kai ist auch eigentlich ein recht großer Fan, aber ich habe ihn schon. Eine Erschütterung der Macht in ihm gespürt, dass tatsächlich da ganz, ganz viele Serien und Sendungen noch nicht geguckt wurden, der neueren Welt.
Oha.
Okay, aber ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Du wolltest was von Winston erzählen.
Winston ist auf jeden Fall gesagt, er wäre definitiv ein Sith Lord, weil er einfach auch wahrscheinlich nicht im Zölibat leben möchte. Aber gut, das ist ja.
Aber
das sind ist ja auch die Kritik an den Jedi, die George Lucas da ja auch immer irgendwo mit rein verwoben hat, ne?
Gut, in Zölibat möchte ich auch nicht leben, das ist natürlich richtig, aber ich finde, ich wäre ja ein moderner 2026 Jedi, der natürlich versucht, die Kritik, die ich durchaus auch immer wieder in Star Wars an verschiedenen Themen oder auch überhaupt die kulturellen Aufgriffe, die ja versteckt oder auch eher weniger versteckt sind, tritt sie natürlich zu sagen, hey, das könnte man ja jetzt auch zum Beispiel in den neuen Episoden langsam versuchen, in die Richtung zu drehen, ne, wenn man eh schon in der neuen Epoche ist, dass man da mal rausgeht. Geht man ja auch, ne? Man geht ja auch immer mehr in Richtung keine Jedi-Männer, die da im Fokus stehen, inzwischen immer wieder Jedi-Frauen und auch, das ist ja auch ein guter Move, da zu zeigen, hey, das ist kein Männerthema, ne, sondern die Mädels haben die Macht ja genauso wie wir, logischerweise. Und es stehen da auch immer mehr im Fokus. Und so gesehen kann ich mir gut vorstellen, um mal in meiner, um mal in der Macht ein bisschen in die Zukunft zu gucken, dass das vielleicht bei Disney durchaus auch ein Thema sein könnte.
Ah ja, spannend. Okay, das greifen wir dann später gleich nochmal auf. Was mich aber erstmal interessieren würde, ganz so allgemein und generell, was bedeutet eigentlich Star Wars für dich und vor allem, was verbindest du damit in deinem Leben?
Also Star Wars, ich weiß gar nicht, wann ich überhaupt zu Star Wars so richtig die hard gekommen bin. Wenn wir uns vielleicht auch nochmal drüber unterhalten, aber jetzt zu der Frage einfach, ich finde es, also natürlich als erstes ist es natürlich erstmal eine geile Fantasy-Welt. Also es ist einfach, ich glaube, so aufgewachsen bin ich natürlich mit den alten, neuen alten, mittleren Filmen logischerweise, also 4 bis 6, das sind halt für mich die Star Wars Filme schlechthin. Ich bin auch nach wie vor immer noch der Meinung, dass das die besten Star Wars Filme sind von allen. Da habe ich mich mit der Wikipedia und mit diversen Star Wars Fanclubs in Deutschland auch schon mehrfach dazu ausgetauscht.
Ich glaube, das ist kein Hot Take, ja, genau.
Genau. Und es ist einfach so eine gute Mischung aus eben, wir hatten es ja gerade schon fast schon in kultureller Hinsicht auf heute, auf alles Mögliche, ob das ein versteckter Samurai in Darth Vader ist, ob das dieser ganze Mönchskampfkult ist, der ja in den Jedi, in den Sith, in all diesen ganzen Sorten drin ist, ob es klassische politische Themen sind tatsächlich. Ich meine, Encore, glaube ich, hieß die Serie. Ich bin immer mit Namen ganz, ganz schlecht.
Endor.
Encore ist die Band. Endor. Aber weil ich glaube ich, vorhin auf einem... Hallo, Encore. Natürlich, Quatsch. Ja. Ich bin aber gerade noch vorhin, glaube ich, auf Insta auf einem Post von Ihnen. Deswegen manchmal, mein ADS-Gehirn ist nicht gut mit Buchstaben. Auf jeden Fall, das ist ja eine ganz politische Serie tatsächlich, wer sie gesehen hat. Also da geht es ja viel mehr um diese typischen Intrigen, die ja betrieben werden, um Spionage, um keine Ahnung. Da geht es gar nicht so viel um, hey, Laserschwerter und Battles im Weltall und so weiter, aber du hast halt alles und das ist, glaube ich, so diese Faszination, die mich schon immer irgendwie dran gehalten hat, so dieses Kindliche, dieses boah, peng, 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 Laserschwerter, aber dann auf anderen auch tiefe Themen tatsächlich, einfach auch mal jetzt mittlerweile Varianten, die einfach zum Abschalten sind, also es gibt ja diese tolle Anime Spin-off-Geschichte von Disney inzwischen mit Stories, die...
Visions, meinst
du? Ja, sag du, wie es heißt, du weißt es wahrscheinlich besser, weil ich sage jetzt wieder irgendeinen Quatsch, weil ich es mir nicht richtig gemerkt habe. Aber das habe ich mir angeguckt und das ist halt sowas, wenn ich abends einfach nochmal runterfahren will, bevor ich mir zum 20. Mal irgendwie dann eine Folge von, weiß ich was, Simpsons oder irgendwas anderem angucke oder South Park, ist das auch mal ganz geil, einfach im Star Wars-Universum einfach mal abzuschalten, weil das zieht dich jetzt nicht komplett raus aus der Story, das ist nicht irgendwie total irgendwie überfordernd, das ist einfach mal ganz cool und natürlich, klar, das ganze Franchise, das glaube ich außenrum ist, hat mich natürlich, glaube ich, irgendwo schon immer gepackt, weil es einfach so cool ist, wenn du da mal drin bist, wie viele unterhaltsame Alltagsgegenstände natürlich du irgendwie dir holen kannst, die immer mit einem Laserschwert, mit Star Wars zu tun haben und keine Ahnung, wir haben einen Toaster, der ist Darth Vader, wir haben, also meine Frau ist zum Glück auch ein riesengroßer Star Wars Fan, unsere Wohnung ist alles irgendwie voll, wir haben so eine Hall of, es gibt so ein 2 Meter Print irgendwie, wo alle Figuren drauf sind, also wenn du bei uns ins Haus reingehst, musst du durch so eine Wand und da ist tatsächlich das dran, mein Traum wäre natürlich noch so Laserschwerter oben drüber als Lichter. Da konnten wir uns noch nicht innenarchitektonisch drauf einigen. Aber aber wie gesagt, das ist halt komplett bei uns drin. Also wir haben unser Sohn hat als Kind von Fans tatsächlich immer noch mega dankbar ein Star Wars Mobile gekriegt. Das heißt, die ersten Sachen, die er jeden Abend irgendwie gesehen hat, waren R2-D2, Yoda und Co. Es sind einfach coole Dinge, die da passiert sind und die dich einfach dein Leben lang, finde ich, begleiten können und das ist einfach schön.
Ja, toll. Es ist schön, dass du, ich wusste jetzt auch gar nicht so genau, dass du so tief in dieser Materie auch drinsteckst und so eine große Leidenschaft hast, aber auf jeden Fall kann man sagen, das begleitet dich dein ganzes Leben und wenn man sich die Welt von Star Wars so anguckt, wird es das ja wahrscheinlich auch noch eine Weile. Wann hast denn du aber das erste Mal jetzt ganz konkret Star Wars gesehen und weißt du noch, welcher Teil, welche Situation das so war?
Es war tatsächlich der Ewok-Film, die Karawane der Tapferen. Es war nicht mal Star Wars, es war ein Spin-off tatsächlich. Und zwar weiß ich noch, dass ich das in meinem Zimmer irgendwann gesehen habe mit diesen lustigen Bärchen. Also ich war, glaube ich, das war so die Zeit, wo man auch noch Glücksbärchen und so geguckt hat. Also ich glaube so zwischen 8 und 11 oder so. Das war ja immer geil, die Gummibären, Glücksbärchen und Gummibären zu gucken.
Gummibären, bestes Intro einer Serie ever. Also was für ein Ohrwurm. Smasher.
Absolut. Das war, glaube ich, tatsächlich dieser Film. Dieser erste Teil von dieser Karawane der Tapferen, wo ja diese Familie da irgendwie auf Endor strandet. Oder ist es? Ja, müsste Endor sein.
Ich muss zugeben, ich habe den als Kind mal gesehen und danach irgendwie nicht mehr.
Er ist wieder auf Disney Plus tatsächlich. Ich habe ihn nämlich auch ewig nicht gesehen. Den gab es immer nur als Blu-ray irgendwie zu kaufen. Und jetzt kann man ihn wieder sehen. Es ist ja tatsächlich auch eine Trilogie, glaube ich sogar. Es sind 2 oder 3 Spin-offs. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Gibt noch einen zweiten Teil. Und das war, glaube ich, das Erste, was ich von Star Wars gesehen habe. Und dann kamen auch irgendwann natürlich die Filme. Die habe ich aber als Kind gesehen und fand sie geil. Mhm. Aber das ist noch nicht so tief hängen geblieben. Ich glaube tatsächlich so richtig, der absolute, die absolute Infektion hat dann stattgefunden so im Teenie-Alter. Ich glaube, da, wo ich dann eh durchgedreht bin, mit 14, 15, 16, Herr der Ringe kam dann irgendwie ins Kino und die Star-Wars-Filme gingen weiter und ach, was weiß denn ich, alles Mögliche. Und dann wurde das ja auch nochmal so richtig groß. Also ich weiß nämlich auch, wir haben so viel Spielzeug noch von mir daheim aus meinem Elternhaus gerettet und da waren leider, muss ich sagen, keine alten Star-Wars-Sachen dabei. Das hätte mich natürlich tierisch gefreut. Ich weiß auch noch, wir hatten, glaube ich, die Videokassetten, glaube ich, zu Hause noch. Also da hieß es ja noch Krieg der Sterne.
Und hatte ich auch diese Krieg der Sterne Special Edition Box,
genau.
Die es in den 90ern gab.
Ja. Genau, und die hatten wir auch mal. Wir hatten sie natürlich dann irgendwann nicht mehr. Das schmeißt man dann leider irgendwann mal weg, weil man ja keinen Videorekorder hat mit 16, 17 irgendwann zumindest dann nicht mehr. Das hat sich dann halt dann so langsam aufgebaut und dann, ich glaube, lustigerweise den Peak oder dann so die absolute Sucht kam dann, glaube ich, so mit Mitte, Ende 20. Also da hat es bei mir so irgendwie nochmal richtig geknallt mit allem, was da Star Wars war. Da, und da habe ich dann, glaube ich, mehr Lego-Sets gebaut von Star Wars als Achtjährige.
Ja, geil. Ja, das ist ja auch etwas, was nicht aufhört. Und
nein,
wo man auch als erwachsener, im Leben stehender Mann einfach sagen kann, ja, ich habe einen Lego Millennium Falcon, deal with it. Ja?
Und das ist auch cool. Das ist ja auch das Geile. Das
ist verdammt cool.
Also ja, ich bin gestern mit einem EMP Carpador Pokémon Hemd über den Flughafen hier gelaufen. Ich glaube, die Leute haben ab und an schon geguckt, hat er wirklich Karpfen hier auf seinem blauen Hemd? Das ist immer noch ein bisschen befremdlich. Wenn ich jetzt aber hier mit meinem geilen Star-Wars-Hemd hier rumlaufen würde, wäre das eher so, Star-Wars halt, ne?
Geil. Wir sind alle neidisch.
Genau, das alle neidisch.
Nichts erzählen.
Ja. Absolut.
Okay, cool. Was ist denn, wenn dich jetzt jemand fragt, der Star-Wars nicht kennt, und muss einen ikonischen Moment hervorheben?
Das ist ja echt, sauschwer tatsächlich, glaube ich, das rauszufinden. Einer, der natürlich so ein bisschen, der mich, glaube ich, damals auch so ein bisschen so Gänsehaut gemacht hat, das erste Mal war wirklich diese Szene im Todesstern, als Luke da auf dieser Brüstung hängt und Darth Vader ihn irgendwie zu sich ziehen will und dann zu sagen, er ist, um das Geheimnis zu lüften, zu der Zeit, als ich ja das erste Mal Star Wars gesehen habe, wusste man ja von Episode 1 bis 3 ja noch nichts.
Der größte Twist der Filmgeschichte.
Genau. Und dann so, ich bin dein Vater und dann... Ja, und er, also das ist schon wirklich so okay, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Also wow. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet, beziehungsweise halt auch wie es dargestellt ist, halt einfach so dieses typische, eigentlich, ich will dir helfen, weil auch da, wenn man natürlich die ganze Geschichte dann weiß, auch tatsächlich schon so ein bisschen auch, der macht sich ja auch Sorgen, der Anakin, um seinen Sohn irgendwie ein bisschen.
Ja, ne? Letztendlich schon, ne?
Am Ende des Tages rettet er ihn ja sogar noch und kommt er dann noch wieder zum Guten. Also er hat ja nie ganz aufgehört, aber das finde ich schon sehr cool. Aber klar, ich glaube, das erste Mal einen AT-AT irgendwie laufen zu sehen, da irgendwie auf Hoth oder irgendwo auch Hoth oder irgendwo anders oder oder überhaupt der erste Mal der Millennium Falke. Ich glaube, das sind so beeindruckende Dinge, wo du dir denkst so, okay. Mhm. Oh, Respekt, das muss man, weil es gibt ja so viele coole Flugzeuge.
Alles, alles.
Ich habe ich hab ganz viel Kampfstern Galactica geguckt als 10- ja. bis 12-Jähriger, glaube ich. Lief, glaube ich, immer nachmittags am Samstag irgendwie der Film, immer alle halbe Jahr mal, diese auch Trilogie oder was es da gibt. Und ich fand immer Zylonen, alles total geil und irgendwie schon auch diese riesen Kampfsterne, die es da, diese Flugzeuge. Aber nichts davon war so geil, wie diese Star Wars, wie ein X-Wing, wie ein TIE Fighter, wie ein, keine Ahnung, also auch Star Trek, also ich muss auch sagen, ich habe auch viel Star Trek in meinem Leben geguckt, aber die Enterprise hat mich nie so bekommen, wie all diese Flugzeuge in Star Wars. Frag mich nicht, warum, oder überhaupt alle Gefährten. Also ich glaube, es gibt, mittlerweile wird es ein bisschen langweiliger, finde ich, es kommen nicht mehr so die großen Highlights, aber so diese, die das Fundament gemacht haben, das ist schon beeindruckend, finde ich.
Das stimmt. Ja, also ich meine, Um da nochmal zurückzugehen. Das heißt, der ikonischste Moment so, ist letztendlich auch einer, der dich damals so getroffen hat, dass also die Offenbarung, der große Plot-Twist, dann Luke fällt dann in den Luftschacht nach Bespin unten und wird dann gefangen genommen. Und das ist also diese Situation, würdest du sagen, die muss man einfach auch gesehen haben. Ja?
Ach scheiße, die sind ja gar nicht auf dem Todesstern, stimmt ja, die sind ja in der Mine, mein Gott.
Die sind ja bei
Dings, bei Lando und genau. So weiter.
Aber ich glaube, das ist in dem Moment.
Die Jedipedia wird mir einen Drohbrief schreiben für den Quatsch, den ich da erzähle. Wird rausgeschnitten.
Nein, okay, pass auf. Dann, du hast ja gerade schon über Raumschiffe und Co. gesprochen. Dann versuchen wir das mal als Schnellfragerunde, damit ich ein paar Sachen noch über dich erfahre bei deinen Star Wars-Vorlieben. Ja. Also, was ist denn deine Lieblingsfigur? Kurze Antwort, relativ kurze Begründung. Ich weiß, es ist schwer.
Ja, ich glaube R2-D2, weil er der heimliche Held seit in allen überall ist.
Gute Antwort. Ja, stimmt. Er ist bei allen dabei. Was ist dein Lieblingsplanet?
Hot.
Im Deutschen sagt man das Hot-System.
Hot, genau. Hot, weil genau. Cold.
Perfekt. Was ist denn deine Lieblingsspezies oder Alien?
Ja, die Wookies natürlich. Also,
echt? Ich hätte jetzt mit den Ewoks gerechnet.
Die sind so süß, aber ich finde Chewbacca, also wir haben einen so, der sich bewegt und so in meinem Studio stehen, wo du drauf drückst und dann macht er all die typischen Sounds. Allein diese Sprache, diese Reversed Bär ja. Oder was das ist, so. Keine Ahnung, was der da macht, ich kann das gar nicht. Also es ist ja, glaube ich, wirklich ein Bären-Sound oder so, den sie gedreht haben oder irgend sowas, war das nicht oder sowas?
Robben-Sound und
irgendein Tier.
Irgendwie so oder was, ja.
Und also, dass das trotzdem so klar ist, also der kann sich ja verständigen, ohne dass er sich eigentlich verständigt und dieser Typ ist einfach, oder all, also diese ganze, gibt ja da noch ein paar andere Charaktere.
Ja,
und Episode 3,
als die Wookies kamen, da habe ich es so gefeiert. Ja.
Genau, Wookies sind natürlich schön. Ein Traum.
Okay, cool. Lieblingsraumschiff, du hast ein paar genannt. Was wär's?
Der Falke natürlich. Ich habe ihn in so vielen Versionen. Ein Traumschiff. Okay. Ein Traumschiff.
Ja, straight. Lieblingswaffe.
Ja, die Macht.
Oh, so in die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Ja, cool. Stimmt, also du würdest erst, du bist so ein richtig schöner Oldschool-Jedi, du greifst erst zum Lichtschwert, wenn es sein muss. So Yoda-Style.
Ja, beziehungsweise finde ich die Macht einfach grundsätzlich ja beeindruckend als Waffe, weil sie ja immer manchmal auch so subtil genutzt wird, ohne dass man sie wirklich als Waffe so einsetzt. Aber sie kann, also es ist ja nicht immer nur dieses drauf. Aber deswegen die Macht finde ich eigentlich schon stark als Waffe.
Cool. Und was ist dein Lieblingsfilm?
Ja, ich glaube tatsächlich, da wo ich mich jetzt vorhin so hart vertan habe, aber es ist trotzdem das Imperium schlägt zurück. Dicht gefolgt natürlich von Return of the Jedi. Also das ist die zwei. Mhm. Der erste ist cool, aber der zweite ist, finde ich, gerade mit dem hier mit der Offenbarung natürlich sensationell gemacht. Der dritte ist dann natürlich so ein Highlight, weil einfach so viel passiert und so viel. Ja. Also dritter der alten Trilogie natürlich. Da habe ich ausnahmsweise endlich mal auch alle Zusammenhänge richtig jetzt erzählt. Aber das ist natürlich schon, das Imperium schlägt zurück, finde ich natürlich schon krass.
Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Tatsächlich auch mein Liebster. War auch immer, weil eigentlich, ne, also die, wie gesagt, schon die Anfangsszene mit den 80-80s, dann werden die Kopfgeldjäger eingeführt, dann gewinnt das Böse. Ich meine, Darth Vader war ja im ersten Teil auch eher ein Handlanger und jetzt ist er so Main Villain, das war schon.
Voll.
Yoda.
So viel Charaktere, so viel Storytelling, so viel coole Momente. Und klar, der dritte Teil ist dann halt so ein bisschen wie im Endeffekt, wie es dann viele Filme nachträglich auch gemacht haben, wie bei Herr der Ringe auch. Der dritte Teil ist halt dann die epische Schlacht, das epische Finale. Alles irgendwie, keine Ahnung, zieht sich so zusammen. Aber deswegen, der zweite Teil ist auch eigentlich geil. Das ist ja wirklich die Mitte von allem, was gerade so passiert ist. Und das hat er sich auch verdient nach wie vor.
Da hast du recht. Wer wäre denn Chris Hermsdorfer, wenn er in der Welt von Star Wars existieren würde? Also
ich
nicht, was du cool fändest, aber was du, würdest du den Weg des Kopfgeldjägers gehen oder wärst du ein Outlaw oder wärst du ein Farmer, ein Wasserfarmer auf Tatooine? Feuchtfarmer, so heißt das.
Feuchtfarmer, okay.
Genau.
Ja, also ich habe dir im Vorfeld schon mal hier den Chris Riffwalker ja schon meinen Jedi-Namen mir schon mal durchgegeben. Chris mit K-R-Y-S geschrieben, das ist noch ein bisschen Star Warsig ist. Also ich glaube, ich wäre tatsächlich so ein bisschen die Luke Skywalker-Geschichte, nur andersrum. Also ich glaube, ich hätte, glaube ich, in meiner Jugend und in meinem frühen Erwachsenensein erkannt, dass ich der Macht fähig bin.
Mhm.
Wäre, glaube ich, aber immer wieder durch den, ich würde es fast so Outlaw-Gedanken so ein bisschen fast jetzt muss ich den Namen wieder zusammenkriegen. Ray, glaube ich, ist es, ne? Ray heißt sie in den neuen, glaube ich, ne?
Genau.
Genau. So wie Ray so ein bisschen so verloren, also nicht verloren, weil ich jetzt irgendwie selber verloren war, aber ich habe halt keinen gehabt, der mir das zeigt. Hatte aber immer sehr viel, aber im Unterschied Kontakt zu dunklen Einflüssen.
Verstehe.
Und habe, glaube ich, erst irgendwann später durch gewisse Lebensereignisse vielleicht so die Mitte gefunden. Ich glaube, das wäre mein Weg des Jedi. Theoretisch könnte man da auch eine Kopfgeldgeschichte, Jägergeschichte draus zimmern, in der aber halt kein Mandalorian steckt, sondern halt tatsächlich dann eher ein Jedi, der da sowas macht und dann aber irgendwann sich diesem guten, mittigen Weg sozusagen zuordnet. Nicht wie, also Luke kommt ja im Endeffekt durch Obi-Wan ja direkt erst auf die gute Seite, wird dann immer ein bisschen versucht zu beeinflussen. Das ist ja gefühlt, ich schaue mir gerade die Maul-Serie an, ja auch da wieder ein großes Thema, wie so oft, es ist immer ein Guter und das Böse kommt und versucht dich sozusagen dahin zu ziehen.
Also du wärst so ein bisschen eigentlich auch wie Kylo Ren,
ja,
der wo die Verführung der dunklen Seite immer allgegenwärtig ist, aber dann am Ende, wenn er sich entscheidet, Ben Solo zu sein, dann nicht gleich abgenippelt ist, sondern, sondern einfach weitermacht und ein guter Jedi wird.
Genau, nur dass ja Kylo Ren ja auch wiederum bei den Bösen komplett eigentlich aufwächst oder dort ist und ja sein großes Idol irgendwie erstmal dieser geschmolzene Darth Vader-Helm ist und bla bla bla.
Genau.
Ich bin schon frei erstmal, aber ich habe halt natürlich immer wieder vielleicht tatsächlich dann als Kopfgeldjäger oder so mehr Kontakte zu den dunkleren Ecken, fühle das natürlich auch, fühle mich da aber vielleicht auch gar nicht so richtig wohl, versuche mich da so ein bisschen zu distanzieren schon immer, ein bisschen frei zu sein und erst später finde ich dann zum Guten, weil ich merke, das hat einfach so keinen Zopf, was die anderen Typen da machen, das ist nicht so geil.
Verstehe, super interessant, okay.
Gab es auch so dann noch nicht in der Star Wars.
Ja, wollte gerade sagen, so eine invertierte Luke-Story.
Werde ich gleich mal Disney eine Mail schreiben.
Ja, mach das mal. du hast aber gerade über Maul Shadow Lord gesprochen. Das ist eine weitere Animationsserie aus der Feder von Dave Filoni. Der ist ja jetzt auch Chef bei Lucasfilm seit kurzem. Und ja, die ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen. Wie stehst du denn generell so zu den Animationsserien-Kosmos auch? Also so Clone Wars und Rebels und so, hast du das alles geschaut?
Also ich habe die Clone Wars tatsächlich komplett durchgeguckt. Ich habe mich nämlich lang davon distanziert, weil ich immer dachte, klar, so aus der Erinnerung von Pokémon und Co., das ist jetzt irgendwie einfach so ein Kinderfilm, bis ich aber irgendwann tatsächlich, und ich glaube, das war dann in meinen tieferen Star Wars-Zeiten, so vor, während der Pandemie vor allem, da hat man auch viel Zeit gehabt und da war ich ganz viel im Kontakt hier mit der Jedipedia, bin dann auch hier in den in so ein Ehrenmitglied in so einem Star Wars Fanclub in Hannover irgendwie geworden. Schönen Gruß an den Northern Outpost hier gleich, falls ihr es sehen. Da hat man mir dann sehr ans Herz gelegt, schau dir das alles mal an. Und ich dachte, ach so, das erzählt ja ganz so viel. Weil, also tatsächlich, es ist ja auch erstmal so, Animation, das, also jetzt gut, jetzt Disney, vorher aber auch schon, so was soll das jetzt?
So ein bisschen Kinderkram ist nicht,
genau.
ist nicht die Zielgruppe.
Genau, soll das jetzt eigentlich, soll das die Kinder jetzt ins Star Wars-Universum holen? Und dann schaust du dir 3 Folgen Clone Wars an und merkst so, definitiv nicht, das hat überhaupt nichts mit einer Kinderserie zu tun. Stopp, aber das erzählt ja so viel, was ich wissen muss. Okay, ich muss mir jetzt all die, was sind fast 300 Folgen oder was das Ding hat, unbedingt anschauen. Und ich finde es sehr gut, dass man das so wählt. Nicht nur, weil ich ein großer Anime-Fan bin, selber gerade nebenbei auch im Bereich Anime an einem Projekt arbeite und mich da wirklich schon seit Jahrzehnten auch sehr, sehr tief verwurzelt fühle, auch ganz viel Animes schaue, einfach weil ich es einfach schön finde. Es ist einfach genau dieser, was ich ja vorhin schon meine, dieser Abschaltmoment. Du schaffst es halt, also so eine Star Wars Serie wie jetzt, keine Ahnung, Mandalorian oder was auch immer, nicht Andor, jetzt habe ich es ja auch richtig im Kopf, und ja, all die Sachen, das ist halt immer so Spielfilmniveau. Das heißt, wenn ich mir sowas anschaue, das ist länger, das ist größer, das ist viel tatsächlich, also je nach Story, ich muss echt mich reindenken. Und wir haben oft zu Hause die Situation, dass, klar, Frau und ich da sitzen und sagen, hey, cool, es ist eine neue Star Wars-Sache da, lasst uns das anschauen, dass das schon auch manchmal nicht auf einmal, nicht mal eine Folge auf einmal gepackt wird, weil man halt irgendwie, keine Ahnung, nach einem Tag mit Kindern oder Arbeit und viel und keine Ahnung, einfach abends wegratzt. Und das ist der sinnvolle Schritt, ein cooles Thema, weil keine dieser Animationsserien, also es gibt so ein paar Rebels, glaube ich, und so ein paar Sachen, die sind schon eher so Kinder- oder Jugendlichen orientiert, die habe ich mir auch alle angeguckt, aber diese Sachen wie jetzt Maul oder Clone Wars und so weiter, das ist ja wirklich massiv krasser Stoff, sehr gut produziert, sehr gut gemacht, im Gewand einer Animationsserie, entsprechend natürlich auch nur 20 Minuten lang oder ein bisschen kürzer. Das heißt, du kriegst geballtes Star Wars-Wissen, geballte Star Wars-Inhalte und das Feeling, aber in so einer Zeit, dass du einfach mal sagen kannst, ey, schau ich mir mal eine an, cool, will ich jetzt sehen, schaffe ich noch eine zweite, jo, schaffe ich auch noch, voll geil, ich kann ein bisschen runterfahren, ich kriege es ein bisschen anders präsentiert, es schaut trotzdem gut aus, es ist trotzdem nicht befremdlich und ich find's einen super guten Schritt, dass sie das auch immer weiterziehen und immer weitermachen. Also klar, ich muss sagen, ich habe jetzt fast ein bisschen geblutet, so das letzte Jahr gefühlt, weil echt wenig neues Star Wars-Zeug da war. Es gab ja mal so eine Zeit, da hast du gefühlt jede Woche irgendwie ein komplett neues Universum um die Ohren gehauen bekommen. Vielleicht haben sie auch erkannt, das war zu viel in zu kurzer Zeit. Deswegen freue ich mich jetzt sehr über Maul, weil ich auch mal wieder den Fokus auf was haben kann, bevor die nächsten Star Wars-Ereignisse so eintreten. Aber wie gesagt, der Wechsel dahin, ab und an sowas zu machen, finde ich auch gerade nach dem Erfolg von Clone Wars absolut sinnig.
Ja, ich meine, letztendlich schaffen die auch mit den Animationsserien den Spagat, dass man, wenn man es schaut, irgendwie macht es die Filme noch besser. Aber wenn du sie nicht schaust, dann nimmt das den Film auch keinen Zauber weg oder Wissen
genau,
weg. Also genau. Das ist irgendwie so eine Schnittmenge von das ist irgendwie für Fans und zwar für alle Altersgruppen, also wie auch eigentlich die Filme, aber es ist jetzt relativ sinnvoll in das große Ganze eingewoben und das finde ich relativ originell. Also ich muss auch sagen, generell ist es super interessant, so aus meiner Sicht, diese ganzen Rückbesinnungssachen, Rebels, aber auch ein Rogue One und ein Endor,
ja, ja,
die sorgen alle dafür, dass ich zum Beispiel Episode 4, da gehst du mit einem ganz anderen Gefühl dann rein. Ey, was da auf dem Spiel steht wegen diesen Plänen, weißt du, wenn du das erstmal guckst.
Also wenn du Rogue One, wir haben zu Weihnachten, ja, entschuldige, ich unterbreche, weil du das sagst mit Rogue One, wir haben zu Weihnachten seit Jahren, also schon vor den Kindern, da konnte man es besser zelebrieren, aber Weihnachten waren immer Star Wars-Tage. Das heißt, eigentlich so, ja, am Abend vor Weihnachten haben meine Frau und ich angefangen, die Star Wars-Filme in chronologischer Reihenfolge laufen zu lassen, zu gucken. Manchmal auch tatsächlich irgendwann einfach nur laufen zu lassen, weil es einfach nur cool ist, die Musik, die Dialoge im Hintergrund zu hören. Haben dann gekocht, haben keine Ahnung und es lief halt so immer. Und Rogue One als erster Spin-off, der ja wirklich eigentlich so im Kino angekommen war, ich glaube, damals keiner so wirklich gecheckt hat, soll ich den jetzt geil finden oder nicht? Das war irgendwie, glaube ich, es war schon erstmal schwierig, aber inzwischen, so habe ich es zumindest noch in Erinnerung, dass keiner wusste, Spin-off von Star Wars, hä? Nicht so wie immer. Was ist das jetzt? Aber der
ist der Opening Crawl, genau, Leute.
Das ist ja aber der einer der geilsten Filme ever im Ganzen. Also, sorry, ich fand ihn auch gut, aber scheiß auf Solo, denn der war cool, aber eigentlich ja, man hätte mehr draus machen können, finde ich, aber dieser Rogue One ist Wahnsinn. Der ist einfach der muss auch immer mitlaufen. Also der ist einer, wir haben manche Sachen lassen, wir können natürlich nicht die Clone Wars auch noch schauen, während irgendwie, keine Ahnung, Weihnachten, weil so lange ist Weihnachten ja nicht, aber also Rogue One muss immer laufen, weil da verzichten wir lieber auf irgendwas anderes, weil der einfach inhaltlich und von der Stimmung und von dieser Opferung, dann wenn am Ende dann diese Insel da hochgeht und alles und überhaupt, boah, das ist einfach einfach Wahnsinn. Und er hat halt auch diesen Style, also diese Personen, diese Sachen, die du als Star Wars-Fan einfach genau so brauchst, wie das da drin vorkommt.
Ja, gehe ich voll mit. Also, und auch in Kombination, wie gesagt, dann noch mit Endor ist das halt einfach eigentlich noch eine neue Trilogie, die uns Disney da geschenkt hat.
Ja.
Die finde ich halt eben, und das meine ich, Episode 4 nochmal stärker macht.
Ja.
Weil du weißt halt, was alles auf dem Spiel steht, wie viele Leute haben sich geopfert dafür. Aber cool, du hast einen interessanten Aspekt ja auch reingebracht, mit dem du vermisst Content. Seit der Übernahme von Disney haben wir ja aber im Verhältnis zu früher eigentlich viel mehr Content als früher. Viele sehen das ja auch kritisch. Also ist das eher Fluch und Segen oder wie stehst du dem Ganzen gegenüber?
Ja, also ich habe hier ich kann es jetzt nicht zeigen, aber wir haben uns mal ein Partner-Tattoo machen lassen, meine Frau und ich, wo Darth Vader als Mickey Mouse auf meinem Bein ist. Und also Darth Vader ist die eine Seite und Mickey Mouse ist die andere. Ich schicke dir ein Bild, vielleicht kannst du es noch einbauen. Genau, und sie hat das gleiche mit Minnie Mouse. Und ich habe das, glaube ich, mal in einem anderen Comic irgendwo gesehen und habe ich mir hängen geblieben. Und das ist eigentlich natürlich so: Mickey Mouse hat Darth Vader übernommen im Endeffekt. Ich meine, Disney ist nicht nur, glaube ich, ein unglaublich gutes Unternehmen, wirtschaftlich gesehen, sondern ist aber natürlich, the happiest place on earth und ein Perfektionist in der Umsetzung von so vielen Themen. Also ich glaube, es gibt keinen Produzenten von so etwas, von Geschichten, von Träumen, von Fantasie und so, der so perfekt ist, wie was von Disney kommt. Also ich kenne auch kaum einen Film wo aus dem Hause Disney und ich habe fast alle gesehen, glaube ich, die jemals gemacht wurden, wo ich sagen muss, was ist denn das bitte? Vielleicht Winnie Pooh, den verstehe ich bis heute nicht so ganz, aber ansonsten ist aber der Großteil einfach perfekt. Und so gesehen ist die Übernahme eigentlich oder dieser Verkauf und dieses Projekt über Disney das zu machen absolut wertsteigernd, auch inhaltlich. Ich glaube, wenn George Lucas das alleine gemacht hätte, wäre es weitergegangen. Natürlich, der ist ja auch ein Creator, aber auf der anderen Seite auch ein Geschäftsmann, der weiß auch, er muss sein Unternehmen auch voranbringen. Ob das aber diese Möglichkeiten gehabt hätte, alleine schon von der Darstellung und von der Inspiration, wieder neue Welten zu erschaffen, die aber schon da sind. Weil was man ja sagen muss, all das, was ja passiert ist, ist ja immer noch Bestandteil dieser neun Bücher, die George Lucas geschrieben hat, so ungefähr. Also das ist ja teilweise nicht einfach aus den Fingern gezogen, so wir bauen jetzt irgendwas, sondern du kannst ja immer eine Parallele oder einen Anhaltspunkt finden, der wirklich passt. Also ich habe bisher wahrscheinlich, wir die Fachleute der Jedipedia oder so können mir wahrscheinlich da jetzt auch was anderes erzählen, aber auch damals, als wir da ganz oft Serien und Folgen gemeinsam geguckt haben. Ich glaube, zu der Zeit fing ja hier Grogu und The Mandalorian an, in der Pandemie, wo ich da ganz oft in so die neue Serie ist draußen, der neue Folge, wir haben dann drüber gequatscht. Es gibt so viel Richtiges, also es ist eigentlich alles immer korrekt, es passt alles, es ist alles irgendwie, die Puzzleteile werden zusammengesetzt, du kriegst so viel Background-Stories wie jetzt Andor oder keine Ahnung, jetzt wer Maul schaut. Ich meine, die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass Maul ja nie gestorben ist damals, als er darunter gefallen ist.
Er ist in Rebels gestorben.
Er ist, so, ja,
das wissen die auch nicht.
Genau, dass er ja halb auch dann ein Android im Endeffekt ist und hier irgendwie so einen halben Roboterkörper hat. Das sieht man jetzt auch in der Serie wieder. Gibt's ja. Also er ist so eine Spinne dann irgendwann. Und,
genau. Ja, ich meine, gut, man sieht ja am Ende von Solo nochmal und da werden sich die meisten Casual-Watcher gefragt haben, warum? Aber so, ja.
Genau,
ja,
gut, genau. Aber das ist so cool und klar, ich finde, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, um darauf zurückzukommen, Disney hat es natürlich, glaube ich, so in den ersten 4 Jahren, glaube ich, so ein bisschen versucht, hier den Großen zu markieren, wenn man das mal so sagen darf, so hey, jetzt Star Wars-Fans, guck mal, das ist richtig geil, wenn Disney das macht. Wir feuern jetzt aber einen Film nach dem anderen raus. Und ich glaube aber gerade mit Solo haben sie dann, glaube ich, das erste Mal gemerkt, das macht keinen Sinn. Weil der Film wurde ja auch ein bisschen zerrissen, der kam nicht ganz so gut an, alle wünschen sich einen Teil 2, dann gab es keine Budgets dafür, weil die Einschaltquoten auf Deutsch gesagt und die Kinobesuche nicht so groß waren dafür und wie auch immer, dann doch keine Serie, dann dies nicht, dann hat man das überlegt und im Endeffekt saß man ja bei Disney Plus oder im Kino gefühlt jeden Tag davor und konnte sich was von Star Wars anschauen und natürlich wissen die irgendwann auch, wenn wir die Wertigkeit nicht verlieren wollen, weil ich glaube, auch die letzten drei Filme waren bei weitem nicht so erfolgreich wie manche Mandalorian-Spin-Offs. so gefühlt zumindest, auch in der Wertung nicht. Also ich muss auch sagen, mir bedeutet der Mandalorian und Grogu mehr als die letzten drei Filme von Star Wars, weil es einfach so eine aufgewärmte Geschichte war. Das war nicht wirklich neu, das war nicht anders, das war weitergedacht, aber nicht geil weitergedacht, die neuen Figuren zünden nicht so ganz, brauchen wir einen BB-8, noch einen R2-D2, brauchen wir das so, ne? Ich meine, Yoda ist tot, das heißt, wenn du Grogu es gibt noch einen, ich meine, auch die meisten wissen ja nicht, es gibt ja auch eine Frau Yoda, aber egal.
Chattel,
genau. das ist halt alles cool gemacht und vor allem, es gibt die Möglichkeit, halt mit einer anderen Welt einfach sich zu identifizieren. Und gerade was Filoni und so weiter hier geschaffen haben, das ist schon ganz besonders. Also egal wie. Und da haben sie sich auch natürlich einen Glücksgriff geholt. Ich meine, die haben ja auch ganz viele Produzenten durchprobiert. Wer kann es eigentlich am Ende am geilsten? Die sind dann hängen geblieben. Wer ist der andere wieder? Filoni und... gibt noch einen zweiten, die Mandalorian gemacht haben, aber...
Jon Favreau, der...
Genau, der Favreau.
Der auch Iron Man gemacht hat, genau.
Ganz genau.
Ja.
Und ich finde es gut, ich finde es jetzt auch inzwischen gut, dass sie ein bisschen die Handbremse gezogen haben, ne? Das ist nämlich genau das. Ich bin jetzt schon genervt, weil es so lange nichts kam. Warum? Weil ich 2-3 Jahre vorher natürlich im Overload war. Und jetzt bist du auf Entzug und jetzt denkst du, das ist ja doof, haben die keinen Bock mehr, aber ich glaube, jetzt diese Staffelung, so jetzt kommt mal wieder ein Film. Ob der jetzt so geil ist, ob es den braucht, ich weiß es noch nicht. Ich freue mich trotzdem sehr drauf, aber ich weiß noch nicht, ob es den Mandalorian-Grogu-Film wirklich bräuchte. Ich hätte mich mehr auf eine Serie gefreut, wenn ich ehrlich bin. Eine Fortsetzung, aber egal. Aber jetzt sowas wie Maul und whatever. Ich habe gerade tatsächlich gar nicht auf der Liste, was jetzt demnächst so alles kommen soll, aber es kommt sicherlich noch einiges, wie immer. Aber dass man es ein bisschen entzerrt, ist auf jeden Fall sehr wichtig und gut.
Ja, du hast es ja auch schon jetzt erwähnt. Am 20.05. startet ja mit The Mandalorian und Grogu der erste Star Wars Film seit viel zu langer Zeit, wenn du jedenfalls uns fragen würdest. Freust du dich drauf und ist das denn auch schon ein Thema für dich und deine Kids? Weil du bist ja auch Nerd-Dad, ne? Und musst sie ja auch irgendwie ranführen an das Thema.
Absolut. Freuen immer, weil Star Wars neue Sachen freue ich mich immer drauf. Wie gesagt, ich habe ja schon kurz erwähnt, ich hätte vielleicht lieber eine Serie gemacht als einen Film, aber ist ja schön, wenn man wieder ins Kino kommt. Für die Kinder, ja, also sie kommen ja nicht drum rum. Also die, auch schon erwähnt, die Wohnung ist voll mit diversesten Star Wars Sachen und natürlich wären spätestens jetzt ab 2-3 Jahren Alter, der Große ist ja jetzt 4,5, natürlich schon die Fragen dann irgendwann da, was ist denn das, wer ist das, kann ich das mal haben? Oder Papa, bring mir ein Laserschwert aus dem Disneyland mit, so gesehen. also wie du merkst, die Macht ist groß in diesen Kindern. Der erste hat auch den Anfangsbuchstaben natürlich von Luke, heißt aber nicht Luke. Wir hatten aber mal überlegt tatsächlich, ob wir sie Lukas und Lea nennen. Wenn wir Zwillinge gekriegt hätten, hätten wir das, glaube ich, auch gemacht. Bei 2 Kindern im Abstand haben wir es dann nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, ja, also die wachsen damit auf, die kriegen das erstmal präsentiert. Das ist aber jetzt kein Du musst Star Wars mögen. Also wie gesagt, wir haben ja gerade, er findet Laserschwerter natürlich, wie glaube ich, alles, was ein Schwert hat, gerade mega geil. Er liebt gerade aber Ninjago mehr als Star Wars, glaube ich. Also er will jetzt lieber eine Ninjago-Kostüm-Rüstung haben, als ich habe schon seit 2 Jahren, glaube ich, die Druckdaten für einen 3D-Drucker für eine Kinder-Stormtrooper-Rüstung irgendwie zu Hause und warte halt drauf, bis er endlich sagt, bitte Papa, druck mir den Stormtrooper, dann kriegt er das auch, weil es natürlich cool ist, aber hey, no offense, wie man das so schön sagt, die können da ganz gemütlich reinwachsen, was sie fasziniert dran wie mich, soll sie faszinieren, es ist natürlich nicht schwer, ne, weil wie gesagt, wir haben so ein Baby Yoda, wie man es immer so schön sagt, Grogu daheim, der sich bewegt, den findet die Kleine jetzt natürlich super, weil er dieselbe Sprache spricht wie sie. und überhaupt, aber ja, wenn die Faszination teilen, wie der Papa und die Mama, ist das natürlich, und insbesondere der Papa natürlich, ist das sau cool. Wenn er aber am Ende Star Trek-Fan wird oder gar nichts davon, ist es auch völlig in Ordnung. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass einer von dass die beiden sich da komplett rausziehen können, wollen, aber ins Kino dürfen sie auf jeden Fall noch nicht, das ist ja klar. Also wir sind da mit 4,5, glaube ich, wäre der Mandalorian auch noch zu viel. Und
das stimmt.
Und wir sind auch ein bisschen am Gucken. Ja, man sagt ja auch uns Großen immer, wir sollten die Bildschirmzeiten ein bisschen einschränken. Und das versuchen wir natürlich auch den Kleinen so vorzuleben, so gut es denn möglich ist. Und wir haben das Glück, in wunderbarster Natur zu sitzen. Da sollen sie lieber die Laserschwerter nehmen und draußen im Garten die Klonkriege nachspielen, als dass sie sich sie nur am Fernseher angucken.
Ja, schön. Ja, das eint uns dann alle wieder. Wir sind ja alle wir haben ja jeden Stock in unserer Imagination zum Lichtschwert gemacht damals. Und ich glaube, das ist auch etwas, was universell zeitlos ist und nicht ausstirbt. Und das ist auch das Schöne daran. Und deswegen auch schön, dass dass du das subtil weitervererben wirst. Ich meine, die werden nicht drum rumkommen, wenn sie da durch euren Tempel schreiten, die Kids. Aber cool, spannende Antworten, die du mir da gegeben hast. Ein schöner Einblick auch so in deine Beziehung zu so einem Nerd-Thema. Ich muss aber abschließend trotzdem noch eine Frage stellen, wo ich jetzt auch versuchen kann, die Brücke zwischen dir als Musiker hin zu dem Thema Star Wars zu schlagen, weil das ist nun mal etwas, was man nicht voneinander trennen kann. Der Score von John Williams. Du bist halt Gitarrist, Musiker und generell beschäftigt dich das Thema ja tagtäglich. Und was ist denn für dich das Besondere am Score von Star Wars und hast du vielleicht sogar einen musikalischen Lieblingsmoment?
Also ein Lieblingsmoment, glaube ich, ist wie bei jedem Star Wars Fan einfach der Titel, der ja jetzt ein bisschen anders geworden ist seit der neuen, da ist jetzt nur noch dieser hier Gesichter, Star Wars, fast schon Brand-Musikding, den finde ich nicht so cool, der da bei jedem Star Wars-Film und Ding läuft. Das fand ich früher halt geiler, weil immer Star Wars angefangen hat mit und dann war halt einfach diese Spannung da und du wusstest, jetzt kommt und so weiter. Und, aber ich glaube, mir geht es da gar nicht so sehr inzwischen mehr um die Töne und um die Melodien, weil klar, ich glaube, den Imperial March und also Darth Vader Musik und im Endeffekt das Star Wars Thema an und für sich, die sind unschlagbar. Es gibt super coole Musik. Ich glaube, gerade in diesen alten Filmen ist halt so viel geschaffen worden. Und was mich aber viel mehr begeistert, ist tatsächlich die Stilistik und die Instrumentalisierung. Also es sind immer die gleichen Instrumentgruppen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch immer ein Orchester, das ist doch überall gleich. Aber ich finde es dann schon, ich höre da vielleicht auch mehr hin, schon spannend, dass da immer eine Klarinette immer gleiche Züge spielt oder immer die gleichen Volumes und so weiter benutzt werden, dass das halt wie so ein Identity-Ding ist. Das ist immer, du weißt, das ist Star Wars-Musik. Und das versuchen die auch in den neuen Filmen zu machen. Da wird es natürlich dann etwas moderner. Also es ist so wie wenn Hans Zimmer einen Film, irgendein Hans Zimmer Musikstück für irgendeinen Film, er macht ja nicht wie jetzt John Williams hat ja auch genug andere Filme gemacht, aber er macht ja für 1000 Filme und du weißt aber sofort, das ist Hans Zimmer oder das müsste Hans Zimmer sein, weil er gewisse eben Stilistiken einbaut, so wie wenn du weißt, das ist ein Beyond the Black Song oder es ist halt die Trademark oder du hast vorhin gesagt hier Parkway Drive. Ich glaube, ein Parkway Drive Song erkennst du gefühlt 300 Kilometer gegen den Wind, weil du halt weißt, das ist der Stil. Und das finde ich ist wichtig, gerade wenn du es für ein Universum tatsächlich ein Musikding machst, dass du diesen roten Faden immer beachtest, weil auch wenn sich die Musik, Maul hat jetzt wieder ganz andere Musik, manchmal schaffen sie es jetzt viel kürzer, also ganz viele der neueren Sachen haben ja so ganz kurze, ja, ich glaube, klar, länger und wieder ikonischer war Mandalorian.
Ja, und Ludwig Göransson, der hat nochmal einen ganz anderen Vibe reingebracht. Ja,
das war wieder mehr so Hymne, aber manchmal hast du jetzt auch, ich glaube, Andor hatte nur so ein so ein Sauger oder so einen ganz kurzen Orchestra-Moment oder fast schon synthetisch.
Aber ja, so Politthriller-Vibes hatte das eher im Score.
Genau. Ne?
Das
aber, schon, ja. Aber halt trotzdem wieder versucht, diese Balance, die du aus den Filmen kennst, immer durchzuziehen. Und das ist ja die Kunst, du musst ja eigentlich allen Star Wars-Sachen den gleichen Stil drauf machen. Weil wenn du das zu sehr, glaube ich, wegnimmst, dann wird es auch sehr befremdlich für den Fan und passt dann einfach nicht. Also gerade für den Fan sowieso. Ich glaube, jemand, der neu einsteigt ins Thema, dem ist das erstmal egal. Aber wer dann mal durch die ganze Star Wars-Welt sich da schon reingesetzt hat, der will, dass das dann auch so ist. Das muss diese Spannung mittragen, diesen Vibe. Und das ist das. Also deswegen, ich habe gar nicht so speziell diese Melodien oder das ist mein Lieblingslied, sondern eher so, wie dieses Lied arrangiert ist. Das oder die generelle Musik finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr identitätstreu tatsächlich.
Ja, vor allem zu einer Zeit, wo eigentlich Synthesizer en vogue waren und sich John Williams in der 70er hingesetzt hat und gesagt, nee, George Lucas wollte ja so einen richtigen Fanfaren, themenbezogenen Orchestersound, der eigentlich so antiklimaktisch zu den Bildern auch ist.
Ja.
Also, und jetzt kann man das gar nicht mehr voneinander trennen. Ich finde das auch ganz großartig. Bei mir wäre es, glaube ich, also was mich damals halt komplett weggeblasen hat, war Duel of the Fates. Das erste Mal Darth Maul im Einsatz. So
das ist auch gut, klar. Aber wie gesagt, das ist ja auch heute...
Ich weiß, was du meinst.
Genau.
Das ist ja auch... Instrument auch für... Du identifizierst also einmal den Sound an sich und dann auch innerhalb von Star Wars jedes Instrument und jedes Thema auch mit einer gewissen... mit einem gewissen Thema, Zugehörigkeit zur dunklen oder hellen Seite.
Genau.
Also großartiges Storytelling innerhalb der Musik
eigentlich. Daran musst du ja auch denken, wenn du sowas, glaube ich, magst. Ist auch was wir versuchen, oder was ich oft versuche, gerade wenn ich Intros baue für Live-Sachen oder die Sounds, die Ambience für Composings und so zu machen, dass ich eigentlich schaue, okay, was ist das Gefühl? Welche Instrumentalisierung nimmt man? Und nicht einfach nur, ist es die reine Melodie? Die Melodie ist natürlich wichtig, aber ich kann die Melodie und die... Wir haben uns letztens mal wieder auch mit Kino... Musik beschäftigt, was die Sub-Dinge eigentlich sind, die dich dann am Ende dazu bringen, das emotional so zu fühlen, wie es eigentlich jetzt rüberkam. Also der Sub-Bass oder was dazwischen drin passiert. Lässt du das weg, hat das Lied nur noch 50% von der Wirkung. Ne? Also und das ist, finde ich, ganz, ganz stark und ganz durchgehend bei allen Sachen, die man da anschaut, zu sehen. Und auch, dass es sich trotzdem versucht, ein bisschen mitzuentwickeln. Also klar, die sind natürlich jetzt auch nicht auf Episode 3 stehen geblieben und es muss alles immer nach John Williams klingen, sondern natürlich tut es das nicht. Aber man hat die Idee immer weitergetragen und das ist cool.
Das ist cool. Ja, schön, auch dass du nochmal die Brücke zu Beyond the Black geschlagen hast, zeigt eigentlich, dass das Thema irgendwie bei dir in allen Zellen innewohnt, dich sehr geprägt und beeinflusst hat und irgendwie auch immer mitschwingt. Und genauso soll es sein, dass... war so die Essenz, die ich auch jetzt hier rauskristallisieren wollte. Also vielen Dank, Chris, dass du uns so einen Einblick in deine helle und dunkle Seite gegeben hast.
Ja.
Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Gebt uns gerne mal Feedback, ob ihr das gerne öfters möchtet, so Pop-Culture-Talks mit Rock-Stars, weil wir als EMP haben halt einfach beides im Portfolio und finden es einfach auch sinnvoll, da Brücken zu bauen. Chris ist da ein großer Wertschätzer, wie wir ja mitbekommen haben, diese beiden Welten zu vereinen. Wie gesagt, nochmal danke, dass du dabei warst. Viel Spaß heute beim Festival in Norwegen.
Danke.
Reist ab. Und mir bleibt jetzt nichts mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.